Wir fahren fort mit der Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus und sind heute bei Sonntag 26, das steht auch oben drüber, aber dann steht Sonntag 21, ist aber falsch, ist Sonntag 26, wie es da abgedruckt ist, die drei Fragen. Frage 69, wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz dir zugutekommt? Die Antwort, Christus hat das äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, ich bin so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele, das heißt von allen meinen Sünden, reingewaschen, wie ich äußerlich mit dem Wasser gewaschen werde, das die Verschmutzung des Leibes wegnimmt. Was bedeutet mit dem Blut und Geist Christi gewaschen sein? Es bedeutet, von Gott aus Gnade Vergebung der Sünde zu haben, aufgrund des Blutes Christi, das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat. Es bedeutet auch, durch den Heiligen Geist erneuert und als Glied Christi geheiligt zu werden, sodass wir Stück für Stück den Sünden absterben und ein unsträfliches Leben führen, das Gott gefällt. Frage 71. Wo hat Christus verheißen, dass wir genau so gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Taufwasser gewaschen sind? In der Einsetzung der Taufe, die lautet, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Verheißung wird dort wiederholt, wo die Heilige Schrift die Taufe, das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden nennt. Wir haben heute sowas wie eine Trockentaufe. Es geht um die Taufe, aber leider haben wir keine. Sehe auch keine Freiwilligen. So Gott will, werden wir bald im Rahmen der Mitglieder des Mitgliedschaftskurses und dann der Aufnahme von neuen Mitgliedern auch einige Taufen haben, nachholen werden. Das ist aber nicht schlimm, dass wir uns mit der Taufe beschäftigen, obwohl wir gar keine Taufe haben. Das ist eigentlich sogar ein sehr guter Punkt, eine sehr gute Lektion für uns. Es soll nämlich heute auch gehen um die Frage, was machen wir eigentlich mit der Taufe, auch mit unserer Taufe, wenn nicht gerade jemand getauft wird, wenn nicht gerade Taufsonntag ist. Schlummert unsere eigene Taufe nur so irgendwo im Hintergrund? Es ist uns bewusst, dass wir irgendwann mal vor langer Zeit vielleicht getauft wurden. Wir haben vielleicht die Taufurkunde, haben wir noch zu Hause, aber es hat eigentlich so keine dauerhafte, keine praktische Relevanz und Bedeutung für uns. Interessant oder schockierend vielleicht, würde ich sagen, wenn wir so denken, wie weit wir dann weg sind von Christen zu anderen Zeiten. Für die ihre Taufe, wenn man liest, ihre Schriften liest, die Taufe immer ein sehr lebendiges Zeichen war. Irgendwas, was immer präsent war für sie, was eigentlich jeden Tag präsent war, sie sich immer wieder neu als Realität auch vor Augen gehalten haben. Ich bin getauft, daran haben sie sich ständig erinnert, darauf haben sie sich berufen, das war sowas wie ihr Pass oder wie der Ausweis auch im Geldbeutel oder in der Tasche. Wir sind vielleicht gewohnt, anders zu denken, vielleicht unter dem Einfluss von evangelikalem Denken sind wir gewohnt, wahrscheinlich alle von uns irgendwie zu einem gewissen Grad, dass wir denken und dass wir auch sagen, ach, die Taufe an sich, die bringt ja sowieso nichts. Das ist nur ein Zeichen. Ich habe noch die Tage in den USA gehört, in einer Gemeinde, wie ein Prediger gesagt hat, niemand soll sich auf seine Taufe berufen, auf seine Taufe verlassen, die Taufe kann dir nicht helfen. Ich weiß natürlich, was er sagen wollte, aber der Effekt von solchen Dingen, wenn wir die immer wieder wie ein Mantra hören, auch vorgesagt bekommen, der Effekt ist, glaube ich, der ist auch, glaube ich, schon eingetreten bei vielen von uns, dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, von der Taufe gar nicht mehr so richtig was halten oder denken. Nachdem sie passiert ist. Also wenn sie passiert, wenn wir getauft werden, ist es ein wichtiger und schöner Tag, aber dann, naja, 14 Tage, 6 Monate später, 1-2 Jahre später, was bringt das jetzt noch? Und das ist, wie gesagt, anders als in früheren Zeiten und Generationen, als die Reformatoren, anders als die Reformatoren gedacht haben oder auch die alte Kirche. Und das ist vor allem auch anders, wie die Bibel selbst über die Taufe spricht. Die Bibel betont so sehr, wie wichtig die Taufe ist, wie sehr wir auf unsere Taufe schauen sollen, wie sehr wir uns erinnern sollen an den Fakt, dass wir getauft sind. dass die Bibel dann eben solche Aussagen machen kann, die uns, wo uns die Ohren schlackern, wie aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, wo es heißt, dass das Wasser uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Wenn überhaupt, müssen wir denken, dass die Bibel die Taufe überbetont. So denken wir vielleicht. Auf jeden Fall nicht unterbetont, wie wir das oft tun. Wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Zeit, wenn wir uns im Heidelberger beschäftigen, mit der großen Frage, das ist die einzige Frage nicht, was ist denn eigentlich der christliche Glaube, seinem Inhalt nach insgesamt, das, darum geht's. Und den Inhalt, den eigentlichen Inhalt haben wir uns schon angeschaut, intensiv mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Dann kam aber die Frage, wer sich erinnert, woher kommt denn so ein Glaube? Wie kommt es, dass jemand diese Dinge glaubt? Wie wird man gläubig? Wie bleibt man gläubig? Was sind die Mittel, die Gott gebraucht, um uns zu sich zu ziehen zum Glauben und uns bei sich zu halten beim Glauben? Und die Antwort war, das war die letzte Predigt vor ein paar Wochen, dafür hat Gott uns Mittel, handfeste Mittel, Hilfsmittel gegeben. Die nennen wir Gnadenmittel, weil Gott schenken will und wird. Die Gnadenmittel, das ist die Predigt, darüber haben wir gesprochen, das Mittel par excellence, wie Gott Menschen zum Glauben ruft und beim Glauben erhält. Und die anderen beiden Gnadenmittel sind eben die Taufe und das Herrenmahl, das Abendmahl. Und diese Gnadenmittel, wenn wir uns erinnern, das ist ja nichts Geringeres als das oder die Erkennungsmerkmale der Kirche, der wahren Kirche. Woran erkennt man, ob da eine wahre Kirche ist oder nicht? Ob da das Evangelium gepredigt wird? Ob die Sakramente stattfinden, wie sie Christus eingesetzt hat? Eine Kirche, das sind auch die Erkennungsmerkmale von einem wahren Christen, von den wahren Mitgliedern der wahren Kirche. Was ist ein Christ? Was macht ein Christ aus? Das ist einer, der das Evangelium glaubt, wie es gepredigt wird. Das ist einer, der getauft ist. Und wenn er so reif und erwachsen ist, nach der Unterweisung, Katechese, eben auch am Herrenmahl teilnimmt, am Abendmahl teilnimmt. Man kann Christsein nicht verstehen eigentlich ohne diese Gnadenmittel. Ist auch nicht so gedacht. Gott hat sich das nicht so gedacht. Aber umgekehrt, an ihnen kann man Christsein sehr gut deutlich machen. So wichtig sind die Sakramente, dass der Heidelberger jeweils zwei Sonntage hat, zwei Sonntage verwendet, Sonntag heute, Sonntag 26 und nächster auch, 27 für die Taufe und dann 28, 29 für das Herrenmahl. So wichtig ist das im christlichen Glauben. Der Heidelberger geht davon aus, das muss wirklich sitzen. Das ist zentral im christlichen Leben. So bekommen wir einen stabilen und robusten Glauben durch diese Mittel, wenn wir verstehen, wie wir sie richtig gebrauchen und sie dann auch gebrauchen. Also heute am ersten Sonntag über die Taufe geht es um die Bedeutung der Taufe. Nächstes Mal dann, wie funktioniert eigentlich die Taufe als Hilfsmittel in unserem Leben? Wir haben letztes Mal schon gesehen, ich wiederhole das nur deshalb, weil es eine Weile her ist, dass der Inhalt von beiden, von den Sakramenten, Taufe und Abendmahl und von der Predigt dasselbe ist. Und zwar ganz genau dasselbe. Der Inhalt der Predigt ist das Evangelium vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi. Der Inhalt der Sakramente ist das Evangelium vom Kreuz und der Auferstehung Jesu. Aber wenn das so ist, könnte man ja fragen, wenn man eins und eins zusammenzählt, wenn beide deckungsgleich sind, die Predigt und dann eben die Sakramente als Hilfe. Christen kennengelernt, auch nicht in diesen Räumen, in den vorherigen Räumen, gab es Leute auch in der Gemeinde, und zumindest Besucher, die so geredet haben, die gesagt haben, naja, diese Hilfsmittel, die braucht man, wenn man noch unreif ist. Aber wenn man mal ein reifer Christ ist, weil sie eh dasselbe sagen, dann brauche ich die nicht mehr. Das ist aber nicht so. Wir bekommen nichts anderes in den Sakramenten als in der Predigt, keinen anderen Inhalt. Wir bekommen dieselbe Gnade, dasselbe Evangelium, aber anders. Wir haben sogar gehört, auch gerade nochmal beim Vorlesen, dass die Sakramente uns nicht nur das Evangelium anders vermitteln, sondern sogar besser. Haben wir auch vorher schon gehört. Besser. Und das wollen wir uns anschauen, wie macht das die Taufe? Wie wird uns durch die Taufe das Evangelium noch besser, deutlicher, klarer vor Augen gestellt? Das ist die erste Frage. Wie macht die Taufe die Verheißung des Evangeliums besser verständlich? Zunächst sehen wir das schon in der ersten Frage hier, Frage 69. In der Predigt hören wir, da hören wir das Evangelium. Aber in der Taufe, sagt der Katechismus, die erinnert uns und macht uns gewiss. Sie erinnert uns an das, was wir gerade gehört haben in der Predigt. Also vor jeder Taufe gibt es die Predigt des Evangeliums, keine Taufe ohne Predigt. Sie erinnert uns an das Evangelium und sie macht uns gewiss. Gewiss, dass das stimmt. Gewiss, dass das für mich gilt. Für mich gilt. Frage 69. Wie wirst du in der heiligen Taufe erinnert und gewiss gemacht, dass das Opfer Christi dir zugutekommt? Und das ist, das werden wir hoffentlich sehen und hoffentlich auch als roten Faden im Kopf behalten, bei all den Fragen über die Sakramente, ist das der Schlüsselbegriff. Gewiss, Gewissheit, immer wieder kommt dieser Begriff in jeder einzelnen Frage. Darum geht es hier. Sicherheit, könnte man auch sagen, Sicherheit, Festigkeit im Glauben zu gewinnen. Das sollen die Sakramente, dafür sind sie da, das sollen sie bewirken. Und das tun sie auch, wenn man sie richtig gebraucht. Schon in Frage 65 haben wir gehört über die Sakramente allgemein. Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt und bestätigt ihn, also macht ihn fest durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Wir erinnern uns, die Sakramente allgemein, haben wir gesehen, sind Siegel, Stempel, Beglaubigungen auf, nicht auf mich, nicht auf meinen Glauben, dass er so gut ist, sondern auf das Evangelium, dass es gilt, aber mit meinem Namen drauf, dass es mir gilt. Frage 67, haben wir es auch genauso gehört, der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt, zack, Stempel drauf, beglaubigt, dass es gilt und dass es mir gilt. Und eben Frage 69 genauso. Wie wirst du noch gewisser gemacht als durch die Predigt schon? Wie macht die Taufe das? Und die Antwort zu Frage 69, Christus hat das äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, ich bin so gewiss mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele reingewaschen, also meinen Sünden, wie ich äußerlich mit dem Wasser gewaschen werde, das die Verschmutzung des Leibes wegnimmt, wie ich dusche, wie ich bade, mich wasche. Das heißt, es geht ja um einen Vergleich, es geht um eine Entsprechung. So gewiss, so sicher wie das eine, so gewiss und so sicher auch das andere. Nicht das eine ist gewiss, das andere, naja, man weiß nicht genau, wie es ausgeht, ob es funktioniert oder nicht. So gewiss wie. Aber was ist der Vergleich? Was wird hier mit was oder mit wem verglichen? Das ist eine Entsprechung zwischen einem sichtbaren Ding, einem sichtbaren Zeichen und einer unsichtbaren Realität, einer unsichtbaren geistlichen Realität. Das ist was Handgreifliches, Natürliches, etwas Unsichtbares, Geistliches. In diesem Vergleich. In der Taufe, da haben wir natürlich zuerst mal die äußerlichen, die sichtbaren Dinge. Der Heidelberger sagt, nennt das das äußerliche Wasserbad, dass da Wasser in der Schale ist oder in einem Bad ist, wo ich eben, wie der Heidelberger sagt, äußerlich mit dem Wasser gewaschen werde, das die Verschmutzung des Leibes wegnimmt. Das ist der äußerliche Vergleich. Wir wissen alle, wie das funktioniert mit Wasser, hoffentlich. Manche müssen es vielleicht sonst mal wieder tun, aber grundsätzlich wissen wir, wie das funktioniert. Wir haben Wasser in der Taufe, das der Pastor dem Kind oder dem Erwachsenen über den Körper, stellvertretend den Kopf, gießt. Und was soll das? Das ist ein Wasserbad, das ist ein reinigendes Bad, eine Reinigung, dass der Körper gewaschen wird, zumindest symbolisch, ist ja nur eine kleine Menge Wasser, so viel wirklich gewaschen wird da nicht. Aber das, was da äußerlich passiert mit Wasser, dieser Vorgang, Wasser wäscht den Körper, das passiert auch ganz sicher. Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft daran zweifelt, dass das so ist, sonst würden sich die Menschen nicht waschen. Vielleicht haben Kinder das schon mal als Ausrede gebracht, wenn die Mama oder Papa sagt, du musst dich waschen. Na, bin mir nicht sicher, ob das überhaupt das bringt. Ich kann mich waschen, so viel ich will, bin immer noch genauso dreckig. Wahrscheinlich würde kein Elternteil das als Ausrede gelten lassen. Wir wissen, es funktioniert. Es funktioniert und zwar immer. Das ist gewiss, Jedes Kind weiß das, ob es es mag oder nicht. Und dann kommt von diesem, was wir alle kennen, dieser Gesetzmäßigkeit, die wir alle kennen, dann kommt der Übertrag, dann kommt der Vergleich hier im Sakrament, in der Taufe. So wie das mit ganz normalem Wasser ist, wie es unseren Körper eben wäscht und ganz sicher den Schmutz vom Körper wegnimmt, die Verschmutzung des Leibes, genauso gewiss, genauso sicher hat Jesus Christus versprochen, dass ich, wie es heißt, mit seinem Blut und Geist von der Unreinheit meiner Seele, das heißt von meinen Sünden, reingewaschen bin. Das ist die Entsprechung hier. Äußerlich die Waschung, die Reinigung unseres Körpers, das Duschen, Waschen. Innerlich die Reinigung meiner Seele von den Sünden, die Sündenvergebung. Und das ist eigentlich nicht kompliziert, das zu verstehen. Aber es ist sehr wirkungsvoll. Ich kann euch 100-mal, 1000-mal predigen, das Wort Gottes, das Evangelium, dass eure Sünden vergeben sind, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Ich kann das den Kindern 1000-mal sagen. Aber in der Taufe sehen wir das. Und besonders deutlich. So wie uns eben Wasser sauber macht, reinwäscht, so wirklich genau. Uns reinzuwaschen von unseren Sünden, durch sein Blut und den Geist. Denselben Vergleich finden wir, dieselbe Entsprechung finden wir auch in Frage 71. Wo hat Christus verheißen, dass wir genauso gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Taufwasser gewaschen werden? Wieder genauso gewiss. Nicht das eine ist sicher, das andere ist eben unsicher, das andere wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Das Besondere ist, dass es ein echter Vergleich ist, eine echte Entsprechung. Beides genauso konkret, beides genauso sicher und gewiss. Die physikalische Wirkung von Wasser als Reinigungsmittel, die jeder kennt, und die Wirkung von Jesu Blut als Reinigungsmittel für unsere Sünden, für jeden, der glaubt. Wir machen manchmal die Taufe oder oft, denke ich mal, die Taufe unnötig kompliziert. Es gibt viele Auseinandersetzungen über die Taufe und dann machen wir komplizierte theologische Argumente daraus. Und manchmal ist das nötig natürlich zu argumentieren, aber im Großen und Ganzen ist das kontraproduktiv. Vor allem kontraproduktiv, wenn wir selbst verwirrt sind und eigentlich nicht mehr richtig einfach sagen können, was die Taufe ist und soll und tut. Die Taufe ist ja gerade nicht komplizierter und schwerer zu verstehen als das einfache Evangelium in der Predigt. So wie wir gesehen haben, umgekehrt. Es macht besser verständlich. Die Bedeutung der Taufe ist sogar so einfach, dass sie jeder verstehen kann. So war es gedacht und so ist es eigentlich auch. Sogar die Kinder, also nicht die Säuglinge, die gerade ein paar Tage alt sind und getauft werden, aber die ein bisschen größer werdenden Kinder können die Taufe schon begreifen. Und denen, die getauft sind, getauft werden, verspricht Jesus Christus ganz direkt und ganz einfach und so wie du abends wäschst oder morgens wäschst und dann ist der Dreck auch weg, ganz sicher, ganz definitiv, musst nicht nochmal aufstehen, wenn du vielleicht ein bisschen zwanghaft bist, nachschauen, ob du dich wirklich gewaschen hast, ob du wirklich richtig sauber bist und musst es 15 Mal wiederholen. Genauso habe ich dich gewaschen, deine Sünden abgewaschen mit meinem Blut und Geist. Aber warum heißt es hier gewaschen mit seinem Blut und Geist? Diese vielleicht auf den ersten Blick überraschende oder Formulierung, die uns nicht ganz einleuchtet. Das ist die zweite Frage. Was genau ist die Verheißung der Taufe? Inhaltlich, worum geht es? Was ist die unsichtbare geistliche Realität, für die sie steht. Für das Evangelium, ja, aber ganz konkret, dass wir gewaschen sind mit dem Blut, seinem Opfer und dem Geist, seinem Geist, dem Heiligen Geist. Das Frage 70, was bedeutet es, mit dem Blut und Geist Christi gewaschen zu sein? Und die Antwort sind zwei Dinge. Klar, Blut und Geist, zwei Dinge. Das bedeutet, sagt die Antwort, von Gott aus Gnade Vergebung der Sünde zu haben, aufgrund des Blutes Christi, das er in seinem Opfer am Kreuz für uns vergossen hat. Blut. Das bedeutet aber auch, durch den Heiligen Geist erneuert und als Glied Christi geheiligt zu werden, sodass wir Stück für Stück den Sünden absterben und ein unsträfliches Leben führen, das Gott gefällt. Das heißt, Blut und Geist, wenn man so will, stehen für die zwei einzigen wesentlichen Teile des Evangeliums. Blut steht für Vergebung der Sünden, Geist steht für die Erneuerung, wie wir geistlich werden, Wiedergeburt und die Heiligung des Lebens. Diese Kombination finden wir auch sonst in der Bibel. Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen, und die Taufe erwähnt, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, Punkt 1, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, Punkt 2. Die Taufe steht für diese beiden Dinge, Vergebung der Sünden und Wiedergeburt, Heiligung durch den Heiligen Geist. Diese Kombination finden wir auch in Römer 6, dem wichtigen Taufkapitel aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod, Blut, getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, der zweite Gedanke, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir jetzt in einem neuen Leben wandeln. Selbe Kombination. Gestorben. Erneuertes Leben. Das sehen wir und spüren wir auch so dramatisch für alle Sinne in der Taufe. In der Taufe passieren ja eigentlich zwei Dinge, auch in der Dramaturgie sozusagen. Da ist zuerst das Untertauchen, symbolisch, das Untertauchen ins Wasser, das repräsentiert Ertränken, Ersticken, Sterben, Tod. Die Sünden sind getötet, abgewaschen. Und dann ist da das Auftauchen aus dem Wasser repräsentiert, das neue Leben, wie die Menschen in der Flut ertrunken sind und manche aus der Flut durch die Flut hindurch gerettet worden sind und neues Leben bekommen. Das hören wir übrigens auch bei jeder Taufe, im Taufformular, das wir gebrauchen, da heißt es, wenn wir getauft werden auf den Namen des Heiligen Geistes, bezeugt und besiegelt uns der Heilige Geist durch dieses Sakrament, dass er in uns wohnen und uns zu lebendigen Gliedern Christi machen will. Denn er eignet uns das, erstens die Abwaschung unserer Sünden, weg, Tod, und die tägliche Erneuerung unseres Lebens durch den Geist. Sündenvergebung und Heiligung durch den Heiligen Geist, Rechtfertigung und Heiligung. Zusammen ist das das Evangelium. Und dafür steht die Taufe besonders deutlich, besonders plastisch, damit wir auch besonders sicher und gewiss werden. Und damit sind wir bei der letzten Frage, wo steht denn das überhaupt? Das ist ja nett und gut, wenn wir das so sagen, aber ist das wirklich biblisch? Ich dachte immer, die Taufe ist nur ein Symbol. Aber die macht doch nichts mit mir ein Symbol, macht nichts mit mir ein Symbol, da muss ich selbst damit was machen. Das muss ich gebrauchen, damit was draus wird. Ist das nicht katholisch, römisch-katholisch, zu sagen, die Taufe bewirkt was? Die Taufe wirkt. Wo steht das? Wo steht diese Entsprechung? Wo steht das so gewiss? Seele. Wo steht das? Schon in Frage 69, gleich am Anfang haben wir gehört, Christus hat dieses äußerliche Wasserbad, die Taufe, eingesetzt. Und das ist extrem wichtig, dass das so ist. Sowohl bei der Taufe als auch beim Herrnmal, was wir auch gleich feiern werden, was hören wir denn am Anfang? Immer, bei jedem Sakrament. Die Einsetzungsworte. Nicht ich als Pastor setze da irgendwas ein, nicht ich als Pastor bin irgendein Priester, der da magisch irgendwas verwandelt oder tut oder vollbringt. Jesus hat eingesetzt. Das macht ein Sakrament zum Sakrament, dass Jesus es eingesetzt hat, erfunden hat. Er hat die Taufe erfunden und eingesetzt, er hat das Herrnmal erfunden und eingesetzt. Warum ist das wichtig? Weil erst diese Einsetzung durch Jesus Taufen des Herrn mal zu Gnadenmitteln macht. Weil wir erst dann ein Versprechen haben. Jesus hat sie eingesetzt und hat bei beiden auch etwas versprochen, wie wir gesehen haben. Versprochen, dass sie funktionieren, dass sie wirken. Gnadenmittel sind Dinge, bei denen Gott selber versprochen hat, dass er durch sie wirken wird, seine Gnade schenken wird. Es geht, wie gesagt, bei den Sakramenten immer um Gewissheit, um etwas, die Sakramente sind etwas, das mich gewiss macht, uns gewiss macht, dass das Evangelium stimmt, dass das Evangelium für uns, für mich persönlich gilt. Aber wenn wir jetzt die Initiatoren wären, wenn wir so fromm wären, was wir nicht sind, und uns überlegt hätten, ich könnte mich ja mal mit Wasser taufen lassen, das wäre doch mal ganz nett, um meinen Glauben zu stärken. Ich könnte mal Wein trinken und Brot essen, als Zeichen, um mich zu erinnern an das Blut Jesu und an sein Fleisch und Blut. Oder, was wahrscheinlicher ist, der erste Fall auf die Idee käme man vielleicht nicht, aber was wahrscheinlicher ist, dass wir denken, wir machen die Sakramente wirksam. Wir müssen sie wirksam machen, an für sich haben sie keine Wirkung. Wir müssen sie wirksam machen, wie machen wir das? Durch unsere Frömmigkeit. Wie wir uns in eine fromme Stimmung, gläubige Stimmung, wie auch immer wir das bezeichnen, versetzen oder durch unseren Gehorsam machen wir sie wirksam. Wenn das so wäre, dann wären die Zeichen, Taufe und Abendmahl nur so gewiss, in Anführungsstrichen, wie wir uns selbst immer absolut sicher sind, was unseren Glauben angeht, unseren Zustand vor Gott angeht. Aber wir haben alle Zeiten, wo wir das mal nicht sind. Ich hoffe, das habt ihr alle schon gemerkt und erkannt. Wir haben alle Zeichen, wo wir mal unsicher sind, wo unser Glaube schwach ist, wo wir auf uns selber schauen und sagen oder denken, du liebe Zeit, woher weiß ich überhaupt, dass ich Christ bin? Dass das alles stimmt, dass das kein Hirngespinst ist. Wenn ich auf mich schaue, auf mein Leben schaue, auf meinen Gehorsam in Anführungsstrichen, woher weiß ich überhaupt, dass ich Vergebung habe, noch für die Sünde und noch die letzte Sünde auch noch und die, die noch dazukommen, auch noch. Woher weiß ich wirklich, dass der Heilige Geist in mir wohnt und mich verändert? Ist das nicht nur alles nur Einbildung? Und manchmal gibt es Tage, da zweifeln wir an fast allem. Und da bleibt uns manchmal nur eins. Da bleibt uns manchmal tatsächlich nur noch eins. Nämlich uns zu erinnern, okay, eins weiß ich. Ich bin wenigstens mal getauft. Das weiß ich. Das kann ich nicht anzweifeln. Ich habe sogar eine Urkunde dafür und ich habe sogar Zeugen. Mein Lieben, das ist okay. Dafür ist die Taufe da. Die Taufe geht nicht mehr weg. Und immer wenn wir uns an unsere Taufe erinnern, wenn wir das richtig tun, man kann es fast nicht falsch tun, dann kann man nicht anders, als gleichzeitig ans Evangelium erinnert zu werden. Das gilt. Ganz gewiss, ganz sicher gilt. Meine Sünden sind mir vergeben. Der Heilige Geist ist in meinem Leben so sicher, wie ich damals, wann auch immer, getauft worden bin. Das gilt. Alles wird gut. Und ich sage das auch hier mal ganz ehrlich, ich bedauere die baptistischen Gemeinden, wo, das trifft nicht auf alle zu, aber zumindest die, wo die Taufe am Ende nicht viel mehr, wenn überhaupt mehr ist, als mein eigener persönlicher Gehorsamsschritt. Mein Gehorsam, mit dem ich Gott irgendetwas zeige. Wo wir die Akteure sind in der Taufe. Wo wir uns taufen lassen, weil wir meinen, wir seien jetzt so fromm und so gehorsam. Wie bitte soll mich das gewiss machen? Wie soll das zu Gewissheit im Glauben führen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon rausgefunden habt, aber ich kann mich nicht selbst gewiss machen. Das ist eine Unmöglichkeit. Das muss von außen kommen. Nur Gott kann das. Und deshalb sind diese Einsetzungsworte so unglaublich wichtig. Da steht es nämlich, da steht es schwarz auf weiß, was Jesus versprochen hat, und das gilt persönlich für mich. Deshalb zum Schluss Frage 71, wo steht das? Wo hat Christus verheißen, dass wir genauso gewiss mit seinem Blut und Geist wie mit dem Taufwasser gewaschen sind? Die Antwort: in der Einsetzung der Taufe, die da lautet, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Missionsbefehl. Der Missionsbefehl, der sagt das, und der Missionsbefehl ist gleichzeitig, das sind die Einsetzungsworte der Taufe. Da hat Jesus die Taufe eingesetzt, wörtlich. Und die zweite Stelle, der Heidelberg sagt weiter: wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer nicht glaubt, der wird nicht, der wird verdammt werden. Und die dritte Stelle, die noch erwähnt wird, ist die, wo die Taufe das Bad der Wiedergeburt und die Abwaschung der Sünden genannt wird. Also schon im Missionsbefehl hat Jesus die Taufe eingesetzt, und da hat er versprochen: Sündenvergebung, Wiedergeburt durch den Heiligen Geist für alle, die getauft sind und die dann auch glauben. Mehr und mehr glauben, je älter sie werden, im Fall von unseren getauften Kindern. Die glauben als getaufte Erwachsene. Und wir schließen mit einem Vergleich, der hoffentlich auch hier wieder ein bisschen, wenigstens ein bisschen deutlicher macht, wieso die Einsetzungsworte der Taufe durch Jesus, wie uns das mehr Gewissheit im Glauben geben kann. Wenn ihr Mitglieder der Gemeinde werdet oder als ihr Mitglieder der Gemeinde geworden seid, dann habt ihr eine Urkunde bekommen, hoffentlich das noch. Da drin steht, dass ihr jetzt ab dem Datum eurer Aufnahme ordentliche, vollgültige Mitglieder der SERG Heidelberg seid, übrigens auch die, die die Urkunde vielleicht noch nicht bekommen haben. Äußerlich ist das so, das steht da drin. Aber nicht nur äußerlich steht da drin, sondern eben auch geistlich, Mitglieder des Leibes Christi, mit allen Privilegien, mit den äußerlichen Privilegien, mit den geistlichen Privilegien. Wie zum Beispiel zum Tisch des Herrn zu kommen. Wenn ihr hättet, wir hätten quasi Blanko-Urkunden, und jeder, der halt möchte, der halt hierher kommt, eine gewisse Zeit hier aber sagt: ich nehme jetzt mal einen und fülle mir das selber aus. Und unterschreibt das selbst und hängt sich das selber an die Wand. Würde das auch nur für eine Sekunde an irgendeinem Tag, in irgendeiner Anfechtung oder Zweifelszeit eure Gewissheit auch nur ein Deut stärken? Ich denke nicht. Würdet ihr dann, wenn ihr mal zweifelt, auf die Urkunden schauen und sagen: da steht's. Das darf ich glauben. Ich denke nicht, weil ihr das selbst ausgefüllt hättet. Und ihr kennt euch selbst. Und ihr traut euch sowieso nicht selbst in so einer Zeit der Anfechtung und des Zweifels. Warum sollt ihr euch trauen, was ihr da ausgefüllt habt und getan habt? Deshalb machen wir das auch nicht so. Wisst ihr mittlerweile, die Urkunde, die ihr bekommt, wenn ihr geschrieben, und zwar nach sorgfältiger Prüfung. Die Urkunde kommt nicht von euch, die kommt von jemand anderem. Und da steht dann drauf: stimmt, du bist ein Mitglied der Kirche, ein ordentlicher Christ. Da steht es. Und nicht nur ein Mitglied der SERG als äußerliche Organisation, ein Mitglied des Leibes Christi, der Gemeinde. Auch da haben wir diese Entsprechung. Und deshalb darf dich diese Urkunde, dieses Stück Papier auch daran erinnern, was geistlich dahinter steht und gilt für dich und stimmt für dich. Und genauso ist es mit der Taufe eben. In der Taufe gehe nicht ich mit meinem schwankenden Glauben, der mal besser, mal stärker, mal schwächer ist, gehe nicht ich mit meinem Glauben zu Gott und verspreche ihm jetzt irgendwas hoch und heilig. In der Taufe kommt Gott zu mir und verspricht mir was hoch und heilig. In seinem Sohn, Jesus Christus. Die Vergebung der Sünden. Freundschaft mit Christus, die Freundschaft mit Gott, die Erlösung. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht zu den vielen Christen gehören, für die die Taufe nicht viel mehr ist im Grunde als eine Urkunde, die sie selber unterschrieben haben. Genauso wirkungsvoll, genauso gewiss, beziehungsweise ungewiss. Nein, in der Taufe unterschreibt Gott selbst. in seinem Sohn. Er schreibt unseren Namen da rein in das Evangelium und besiegelt es mit dem Stempel, mit dem Siegel der Taufe. Martin Luther, ein Mensch, wenn man irgendwas über Martin Luther weiß, dann weiß man, dass er viele Kämpfe hatte, viele Kämpfe, viele Zweifel auch im Glauben. Er war kein Überflieger, wo immer alles hochgeistlich war. Aber man weiß von ihm, wann immer er solche Zweifel hatte, an sich selbst, am Glauben, an allem Möglichen, dann hat er ein Stück Kreide genommen und vor sich auf den Tisch oder an die Wand geschrieben, in großen Buchstaben, ich bin getauft, Ausrufezeichen. Luther hat das gebraucht, diese Erinnerung, diese Gewissheit, auch durch das Mittel der Taufe. Und wir brauchen das mindestens genauso sehr. Jeder von uns. Warum hat Gott uns nur eine Taufe gegeben? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Warum hat er uns nur eine Taufe gegeben, die niemals wiederholt werden darf, niemals wiederholt werden braucht? Genau deshalb. Weil seine Zusage immer gilt. Und nicht wankt oder schwankt oder zurückgenommen wird, jemals. Sein Versprechen gilt. Und solange dieses Versprechen gilt, sind wir auch getauft. Solange wir getauft sind, gilt auch sein Versprechen. Gott sei Dank. Gott hat uns die Taufe gegeben, die uns erinnert und gewiss macht, dass das einmalige Opfer Christi am Kreuz auch uns persönlich, mir wirklich und echt zugute kommt, dass da jeder von uns seinen Namen, mit dem er ja auch getauft wird übrigens, persönlich eintragen darf. Besser noch, dass wir sehen, dass der Vater im Himmel unseren Namen da schon lang selbst eingetragen hat. Versiegelt mit Brief und Siegel, mit dem Blut seines Sohnes und mit dem Geist. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein großes und völlig unverdientes Entgegenkommen. Du, der du uns dein Evangelium hast ankündigen lassen, die Botschaft von deiner Erlösung in deinem Wort. Und im Verstehen und schenkst uns Zeichen deiner Gnade, Sakramente, Hilfsmittel, Gnadenmittel, durch die wir besser verstehen. Als unverbrüchliche Versprechen und Bundeszeichen. Ich schenke, dass wir diese Zeichen, dass wir sie uns immer wieder vor Augen halten, als die Symbole, die Embleme, die Wahrheiten über uns, wer wir sind vor dir, unsere Identität in Christus. Und lass uns dadurch auch immer gewisser werden im Glauben, in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten und auch so im ganz normalen Alltag, im Wachstum als Christen. Auch in den Anfechtungen, die wir uns selbst machen, wo wir selbst alles anzweifeln. Stärke und festige durch diese Mittel, auch durch die Taufe, unseren Glauben, damit wir deinen Namen immer bekennen und festhalten an dir im Glauben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.